Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Bevor wir anfangen, möchte ich ein paar Interner klären, hauptsächlich einen Interner. Und zwar, der Timo und ich wollten eigentlich diesen Podcast total lustig beginnen, indem wir einfach nichts sagen, weil es zum Film gepasst hätte, bis uns klar geworden ist, das hätte uns ordentlich dann, ja, die Schuhe fallen können. Deswegen machen wir einen ganz normalen Anfang leider. Hallo zum Telestammtisch und hallo zur Besprechung von Silent Night, Stumme Rache und hallo Timo.
Hallo.
Ist schon schade, weil ich glaube, so 20 Minuten lang Podcast, wo nichts gesagt wird, wäre schon interessant.
Ja, ich hätte auch gesagt, so das wäre so also Minimum 23 bis 28 Minuten gewesen. Ich weiß nicht, wie die Absprungzahlen gewesen wären. Vielleicht hätte aber auch das, wäre da so im Office wäre das so gewesen, dass der Chef uns einen Tag später reinruft und sagt, bitte einmal kommen und erklären. Verstehe ich nicht, was soll das? Das ist nicht lustig.
Und man weiß ja, Witze, die man erklärt, sind immer die besten.
Ja, und vor allem, wenn man dann sitzen würde und sagen würde, das ist nicht lustig, und man sitzt da und sagt, doch.
Doch.
Nein, wir schweigen später.
Genau, also, oder aber ihr macht es ganz einfach, ihr schaltet jetzt auf Mute und schaltet in den letzten 2 Minuten mal am Fazit wieder den Ton an, dann habt ihr, glaube ich, denselben Effekt. Mhm. Gut. Silent Night, Stumme Rache ist nicht irgendein Actionfilm, lieber Timo. Es ist nämlich eine Rückkehr, nämlich von John Woo zurück nach Hollywood nach über 20 Jahren. Bevor wir uns also um den Film Silent Night kümmern, kümmern wir uns erstmal um den gewährten Herrn Woo. Lieber Timo, wie stehst du zu John Woo? Und ich weiß ja, dass du einer der wenigen Leute bist, die, glaube ich, sogar mit seinem Mission Impossible 2 etwas anfangen.
Ja, ich werde auch nicht müde zu behaupten, dass Mission Impossible 2, nein, das ist kein verkanntes Meisterwerk, aber ich mag den einfach gerne. Der hat so die Wu-Tropen drin und das ist so ein wohliges, nostalgisches Bett, in das ich mich mal gerne fallen lasse. Ich mag John Woo echt gerne. Ich weiß, das ist alles sehr, sehr pathetisch. Das ist manchmal auch ein bisschen zu sehr Form über Inhalt und Style over Substance. Aber es sieht halt einfach geil aus, muss man mal sagen. Es hat so diese Themen, die John Woo immer reinbringt, so Loyalität, Freundschaft, das sind so universelle Dinge, die dann echt so in verschiedenen Tonarten auch schon gekommen sind. Und das hat er, finde ich, sogar recht gut in sowas wie Operation Broken Arrow reingerettet. Da ist natürlich jetzt das so, da reicht die gemeinsame Zeit zwischen Christian Slater und Travolta nicht aus, um zu checken, so, die sind halt wirklich wohl Buddies. Aber das ist so, ich finde, man erkennt einfach, und das mag ich ja gerne, wenn man einen Film erkennt an gewissen handschriftlichen Dingen wie Visualität und an Themen. Und das, finde ich, ist John Woo. Ich mag echt Hardboiled richtig gerne. Ich finde The Killer gut. Ich mag sogar Hard Target, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Und jetzt kommt's, neben Mission Impossible 2, ich mag auch Paycheck. Also diese von vielen verpönte letzte US-Auftragsarbeit da für Paramount. Ich finde, der hat was.
Okay, ich habe Paycheck gesehen und fand den echt nicht gut, aber das ist jetzt auch wirklich lange her. Ich habe mich nicht näher mit diesem Film beschäftigt. Eine Frage, bist du jemand, der erst durch seine Hollywood-Filme zu John Woo gekommen bist oder kannst du ihn vorher schon?
Ich bin andersrum rein. Also ich bin erst, Begegnung war Operation Broken Arrow und dann rückwärts. Dann bin ich durchgegangen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich damals Face Off nicht im Kino sehen konnte, weil ich zu jung war und dann hat es noch 5 Jahre gedauert, bis ich den auch wirklich mal gesehen habe. Ich feiere den halt sehr ab. Ich feiere den aber genauso ab wie Hardboiled. Ich finde, Hardboiled sieht einfach so geil aus. Ich finde, so muss Action halt auch inszeniert sein, sodass man es wiedererkennt. Und ich habe hier bei Silent Night immer nur so ein bisschen geguckt, so sind meine erwarteten Tropen drin und jetzt gucken wir mal, wie das sich im Film anfühlt. Und ihr könnt ja dann nachher sehen, ob ich das bestätigt habe oder nicht. Wie ist das bei dir denn?
Ähnlich. Also bei mir war es so, ich würde sagen, Face-Off war bei mir so der Startschuss. Ich war damals Leser der Cinema und da wurde Face-Off sehr hofiert als bester Actionfilm aller Zeiten. Und auch wenn der Film mit den Jahren bei mir einiges verloren hat, erkenne ich immer noch seine Qualitäten an. Und es ist auch so eine Art von Film, wo ich mir denke, irgendwie sowas Ähnliches müsste es mal wieder geben. Mhm. Und es ist ein uniker Film, muss man so auszudrücken. Und danach habe ich mich ein bisschen mehr mit Woo beschäftigt und wir wissen ja auch alle, dass seine Hongkong-Filme auch eine sehr bewegte Zensurgeschichte in Deutschland haben. Mhm. Deswegen war es auch nicht immer so einfach, die Filme in der bestmöglichen Qualität zu sehen. Ich habe sie aber, glaube ich, so gut wie alle jetzt nachgeholt und die sind schon sehr eigen. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, du erkennst einen John-Woo-Film. Du musst John-Woo-Filme, du musst nicht sagen, es ist ein John-Woo-Film, du erkennst es. Gerade in seiner Hochphase. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so mit Sachen wie Wind Talkers oder auch jetzt Paycheck meine Probleme hatte, weil die wirkten auf mich, vor allem Paycheck, sehr austauschbar. Ich meine, Mission Impossible 2 ist ein John-Woo-Film, das merkst du sofort, aber Paycheck, meine ich, war wirklich so, dass ich dachte, wer hat ihn denn inszeniert? John-Woo merke ich gerade nicht.
Ich verstehe den Punkt. Ja, ne? Also da ist schon wenig Handschrift drin.
Ja. Auf der anderen Seite bin ich ja auch jemand, der zum Beispiel sagt so, boah, Guy Ritchie, bitte hör auf mit deinen britischen Gangsterfilmen, ich kann es nicht mehr sehen. Oder lieber Wes Anderson, hör bitte auf mit deiner ewigen Symmetrie, es nervt mich. Ich kann nicht genau sagen, warum mir bei John-Woo das in Anführungszeichen wichtig ist, dass er John-Woo ist, also von seiner Inszenierung her, und bei anderen ist mich aufregt, vielleicht, ja, einfach persönliche Präferenzen. Jedenfalls, wir beide sind, ich würde uns mal so beschreiben, wir sind John-Woo-Fans, aber wir sind keine Hardcore-Fans, stimmt das so?
Genau. Also ich musste zu meiner Schande noch sagen, dass ich sogar diese, ich glaube, die heißt im Original Once a Thief, diese TV-Serie, die Unfassbaren heißt die, glaube ich, die lief damals mal auf Pro7 und das war, da gab es einen Pilotfilm. Die Serie selber habe ich dann nie gesehen, aber ich fand den Pilotfilm damals schon so grandios und auch da, das ist halt das Coole, finde ich, an John-Woo. Dem kannst du halt wenig oder viel Geld geben und es sieht trotzdem immer zumindest nach was aus.
Außer du bist Van Damme und musst mit dieser Frisur wie ein Haartage drum laufen. Dann wird's schwierig.
Ja, aber die Powerlocke ist auch irgendwie schon, ich rede jetzt ja neidisch auch, im Laufe der Jahre ist da Neid gekommen über diese volle, tolle Haarpracht mit diesem bisschen, dieser Wet-Look, wie wir es glaube ich sagen. Ja. Der ist schon auch, es ist schon ein steiler Zahn da, der Jean-Claude.
Das stimmt.
Die ist very sexy.
Ja, lass uns mal über jetzt, ist halt Neid, stumme Rache reden. Und wenn du willst, überlasse ich dir gerne die Synopsis. Und ich weiß, es wird lang, aber ich gebe dir alle Zeit der Welt. Bitte, worum geht es in Silent Night, stumme Rache?
Es geht um Rache, also überraschenderweise, weil für uns Deutsche brauchen wir natürlich noch einen guten Untertitel. Ich glaube, die Hauptfigur heißt Brian, gespielt von Joe Kinnaman.
Goodlock.
Wie heißt er? Kinnaman? Ich kann den immer nicht aussprechen.
Kinnaman.
Kinnaman ist ja, glaube ich, gebürtiger Schwede. Und der erlebt ein traumatisches, tragisches Erlebnis und muss daraufhin auch fürchten, dass er stirbt, denn er wird von einem bösen Gangsterboss, wird er in den Kehlkopf geschossen. Aber er überlebt das Ganze, nachdem er so ein bisschen Blutsuppe in der OP kocht. Das ist eine der ekligsten Szenen, die der Film auch zu bieten hat, wie ich finde. Und er kann aber nicht mehr sprechen. Er kann noch so ein bisschen irgendwie schreien, aber auch nicht so richtig. Aber das ist halt irgendwie auf seine akustische Möglichkeit des Ausdrucks gekommen. Und er kann nicht mehr sprechen. Er hat einen Verlust erlitten. Der wird am Ende oder am Anfang noch so ein bisschen im Dunkeln gelassen und entfremdet sich von seiner Frau. Aber hat irgendwann so den Plan nach diversen klischeehaften Alkoholeskapaden. Es muss darum gehen, alle umzubringen, die schuld an seiner Misere sind. Und dann geht's halt rund. Irgendwann.
Irgendwann, dankeschön. Mhm. Ja, eine Sache ist, glaube ich, somit das Hauptverkaufsargument dieses Films. Und zwar, der Film ist, so gut es geht, nonverbal. Abgesehen von Funksprüchen, von Fernseh-Einblendungen oder von so gewissen leichten Stammeleien oder von, ich glaube, irgendwann wird mal so Zeilen eines Briefes vorgelesen, ist dieser Film wirklich nonverbal. Visuelles Storytelling steht hier ganz groß auf dem Passierschein. Und ich finde, das ist interessant. Ich finde aber auch, es macht den Film teilweise, also ich finde, er forciert das so sehr, dass es schon Szenen gab, wo ich immer mit darauf geachtet habe, okay, wie schaffen sie es jetzt, dass ich verstehe, was das soll? Das hat dazu geführt, dass es niemals so gewirkt hat, die Handlung, dass sie fluid vor sich her läuft. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich finde, der Film hat ein absolutes Tempoproblem. Also der ist wirklich für 105 Minuten sehr, sehr langatmig. Ich sage mal sehr, sehr, das muss ich mal aufhören. Er ist sehr langatmig und es verkommt leider zu so einem Gimmick. Also so wie so ein Ego-Shooter-Perspektive in Hardcore Henry oder so Gimmicks wie One-Takes in 19 oder der One-Take, der ja keiner ist, in 1917 oder auch in Action-Sequenzen. Spoiler-Alarm vielleicht auch hier. Es gibt so eine Art One-Take auch hier. Ich finde, das ist halt sehr, sehr bemühtes Gimmick und es steht fast dem Film ein bisschen im Weg. Denn mach uns nichts vor. Es gibt einfach Szenen, in denen Sprechen komplett organisch normal wäre und ist, man sich die Frage stellt, wieso redet diese Person denn gerade nicht? Und es ist natürlich nicht die Hauptfigur Brian, die nicht mehr reden kann, sondern es sind andere Figuren. Ich frage mich, ich habe wirklich eines oder andere Mal gedacht, warum redet der jetzt nicht? Und er redet halt nicht, weil es das Drehbuch so will und das Gimmick so will. Und deswegen bin ich da überrascht. Ich dachte wirklich, das kriegt mich, aber es hat mich eher ratlos zurückgelassen.
Ja. Ist auch so, dass die Geschichte halt so einfach ist, dass du auch, ich das Gefühl hatte, okay, du brauchst auch keine Worte mehr, weil es ist klar, was du willst. Hm. Ne? Wenn sie ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, eine anspruchsvollere Geschichte erzählt hätten, dann wäre es, glaube ich, auch noch beeindruckender gewesen. So hatte ich das Gefühl, nach 20 Minuten ist klar, worauf es hinausläuft. Und dann haben wir halt diese Phase, wo der Film dir sehr genau erklärt, wie er sich vorbereitet. Es ist ja so, dass seine Stimme verliert er an Weihnachten, hat er ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten, dann am nächsten Weihnachten soll halt eben sein Rachefeldzug vonstatten gehen und er bereitet sich vor, er schaut YouTube-Videos, die ich sehr lustig finde, der hat wie man mit einem Messer jemanden am besten ausweitet, wo ich dachte, ja, ich weiß, sowas gibt es, aber es ist trotzdem so lustig, wenn du das einfach anguckst und welcher Selbstsicherheit diese Leute da stehen, ja, dann nehme ich das Messer und dann haue ich ihm das da rein und so können sie den Angreifer ausschalten. Okay, cool, ja. Er trainiert natürlich, wir haben auch diese obligatorische Szene, so ja, 3-4 Klimmzüge und zack, da ist es das Sixpack. Es ist alles nett gemacht, vor allem, weil ich auch Joel Kinnaman diese Rolle ganz, ich fand ihn ganz gut. Also ja. er hat die notwendige Ausstrahlung. Ich kaufe ihm halt den trauernden Vater genauso ab wie den eiskalten Rächer. Aber
bin ich dabei.
Das ganz große Problem ist für mich halt einfach. Und der Film hat für mich eine große Stärke, aber diese eine große Stärke ist nicht die Action. Weil wenn diese Action kommt und es dauert nicht ein bisschen, es dauert nicht nur lange, es dauert verdammt lange, bis die Action kommt. Und wenn dann Hood seine Action liefert, ist sie auch gut gemacht, so ist es nicht. Aber es tut mir leid, es war nie so der Moment, wo ich dachte, boah, das finde ich gerade richtig beeindruckend, diese Action. Das war alles solide, gut durchkonzipiert. Er hat so ein paar Tropen, die er benutzt. Auch wenn man sagen muss, dass er seine Tropen tatsächlich nicht so wild und so hemmungslos benutzt, wie gedacht. Also es gibt keine weißen Tauben, es gibt ein Papagei, aber keine weißen Tauben. Das beidhändige Schießen fällt fast komplett raus. Es gibt kein Schlittern über den Boden, es gibt keine Wendungen, es gibt fast so gut wie kein Mexican Standoff. Es wirkt so ein bisschen wie ein John Woo, der entweder sich gedacht hat, ich habe keinen Bock mehr, oder der sich gedacht hat, ich bin jetzt 77 Jahre alt, ich habe schon alles gezeigt, ich mache jetzt mal eine ruhige Kugel. Jetzt habe ich viel geredet,
aber,
Timo.
Aber du hast da echt einen Punkt, weil du, also ich bin da rausgegangen und hab dann die Todesfrage gestellt, weil natürlich, das ist das Comeback nach, ich glaube, fast 20 Jahren Hollywood-Abstinenz. Von jemandem, der aus Hongkong kam und in Hollywood quasi groß rauskommen sollte und ja im Endeffekt, muss man ja ehrlich sein, einen Hit hatte, nämlich Face Off. Die anderen sind ja nun jetzt nicht so Weltklasse gelaufen. Also Wind Talkers, natürlich Mission Impossible 2, ne, da haben wir ja schon gesagt, den mag wirklich mittlerweile fast niemand mehr außer meiner Person und der komische Typ von Nerd und Kultur. Aber also der Marco heißt er, glaube ich.
Und der Herr Schröckert mag ihn auch.
Ja, natürlich, der mag ihn auch. Aber der ist halt auch Wu Ultra, das ist ja so ein bisschen Befangenheit. Aber du fragst dich ja, und das habe ich halt auch gefragt, warum für diesen Stoff, für diesen Film aus dieser Hollywood-Rente in Anführungsstrichen, warum dafür zurückkehren? Also was bewegt dich jetzt, das zu drehen? Möchtest du der Story deine Note verpassen, die du gerade angesprochen hast? Also willst du deine Tropen nochmal zeigen? Denn das ist ja das Argument von John Woo gewesen. Ihnen hätte das Drehbuch so gefallen, weil der ganzen Mist, also das sei ja keine bewusste Entscheidung gewesen, nicht mehr in Hollywood zu bleiben, sondern die Drehbücher seien einfach scheiße gewesen. Dann frage ich mich, wie kommst du denn auf die Idee, dass das jetzt ein Riesendrehbuch ist? Also ich meine, der Schreiber, der hat unter anderem so ein Till Schweiger-Vehikel vor 15 Jahren gemacht, den kein Mensch gesehen hat. Ich habe es nicht verstanden und ich bin da komplett bei dir. Ich fand, die Action ist okay. Sie ist sicherlich immer mal wieder so, dass man merkt, dass er es kann. Ich nehme mal so ein Beispiel. Figuren kommen in einen neuen Raum und kämpfen dort und du hast innerhalb von 3 Takes ein Gefühl des Raums. Du weißt, wo alles ist und trotzdem hast du nicht dieses, ah, guck mal, da macht irgendwie so wie Michael Bay so einen Circle-Shot dreimal, dass ich verstehe, ah, guck mal, so sieht der Raum aus und wie geil kann ich die Kamera bewegen. Sondern der macht halt, guck mal, das ist der Raum, zwei Schnitte, drei Schnitte und du hast sofort, ah, da liegt das, da ist der Billardkugel, da ist der Kö, da ist der Tisch und du weißt, das kann man benutzen als Waffe. Das kommt dann nicht irgendwie so, wenn es benutzt wäre, wäre es nicht so, ah, wo kommt das denn jetzt her, sondern du siehst einfach alles vor. Das merke ich, da ist John Woo in seinem Element. Der Rest war für mich, ich will jetzt nicht austauschbar sagen, aber so, ich hatte nicht so das Gefühl, dass so die Bilder an das herankommen, was mir Wu früher geliefert hat. Und das mag ein bisschen vielleicht dem Geld geschuldet sein und dem Budget. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube, er hat diesen Film gemacht oder machen wollen, weil er da einfach eine Möglichkeit gesehen hat, sich auch ein bisschen auszuprobieren. Denn die Action ist okay, gut sogar, aber halt nicht herausragend oder nicht, wie man es von John Woo erwartet. Ich finde aber, was der Film herausragend gut macht, ist, wie er halt wirklich Sachen erzählt. Da sind halt Sachen drin, zum Beispiel jemand weint und die Träne tropft so runter und er schneidet um zu einer fallenden Patronenkugel. Das sind so ganz viele von diesen Momenten. Ich hatte echt das Gefühl nach einer gewissen Zeit, ich glaube, dass John Woo die Action in diesem Film scheißegal ist. Das ist so Business as usual, kommt, mache ich mal eben schnell, ne? Hier ein bisschen ballern, da ein bisschen ballern, gut ist. Aber tatsächlich die Geschichte, ich glaube, das hat ihn interessiert, die Geschichte wirklich nonverbal zu erzählen. Dass die Geschichte natürlich auf den Bierdeckel passt, sei dahingestellt. Aber das fand ich wirklich, das war die Stärke des Films, wie er Sachen nonverbal erzählt. Das hat mir wirklich gefallen. Und was ich mich dann auch gefragt habe, wir leben ja in a society. Wir leben ja in der glücklichen Lage, dass wir durchaus wirklich viele gute Actionfilme hatten. Gut, das Jahr hatte auch ein paar Graupen. Grüße an Sylvester Stallone an dieser Stelle. aber solche Sachen wie der Mission Possible-Reihe, Mad Max, Extraction, natürlich die John Wick Filme, die alle sehr gut ankamen und die sich alle auch immer so ein bisschen der Einfachheit verschrieben haben. Keiner dieser Filme hat eine wirklich anspruchsvolle breit gefächerte Geschichte. Das ist alles sehr reduziert. Und jetzt kommt John Woo hier an und er entschlackt das so weit, dass er selbst die komplette Sprache rausnimmt. Und ich muss sagen, ich finde das beachtlich. Ich sage nicht, es funktioniert unglaublich gut, aber ich finde das beachtlich, weil irgendwie dachte ich mir nach dem Film, also man kann von John Woo sagen, was man will, aber der Mann hat nicht Eier aus Stahl.
Er hat aber gleichzeitig so ein bisschen, oder es wirkt, gerade die von dir beschriebene Szene mit der Träne wird zur Kanonenkugel oder Pistolenkugel, ist natürlich auch so eine für ihn eine leichte Fingerübung, weil er es einfach so kann. Ne? Also das würde anderen Regisseuren wahrscheinlich gar nicht einfallen oder zumindest würde es sich da nicht so normal anfühlen und da kann er dann seinen durchaus ja vorhandenen Hang zur Visualität da gut ausleben. Ich hatte... Beim Visual Storytelling bin ich voll bei dir. Was meine Schwierigkeit war, ist, dass der Stoff so wenig ausgeschmückt er sein kann und so roh wie er da ist, hätte er doch so ein, zwei Möglichkeiten gehabt, etwas zu ergründen, was ich in diesem Revenge-Genre nicht so häufig sehe. Also es gibt ja dann die von dir richtig beschriebenen Video-Tutorials mit den Messerattacken und du hast so einerseits das Gefühl, der Gorbauer in mir denkt, okay, das wird nachher auf jeden Fall eine Schlachtplatte. Da kommen wir vielleicht noch später drauf zu tun, inwieweit das eingelöst wird. Und andererseits fragt man sich, das ist ja ein Normalo, ein Joe Somebody, der Brian heißt. Und also die Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist das denn eigentlich so mit Gewissensbissen oder mit ich stehe jetzt doch vor dem oder einen der Peiniger und kann ich denn jetzt überhaupt abdrücken? Kann ich das Messer reinrammen? Weil das ja vielleicht eine Hemmschwelle gibt. Und da greife ich jetzt nicht vorweg. Es gibt einmal eine Szene, wo sich Brian übergeben muss nach dem, was er tut. Aber das ist das dann auch. Also es gibt halt nie diese Frage, ich brauch's gar nicht moralisch, ist das richtig oder falsch, weil das ist von Anfang an klar, dass für den Film das total richtig ist, was Brian hier tut. Und auch da könnte man sicherlich mit dem Finger in der Wunde sagen, naja, so ein, zwei Dinge, die er tut, sind, wie ich finde, zumindest fragwürdig. Aber es ist halt vielleicht schon ein milder Spoiler, deswegen versuche ich es ein bisschen zu umschiffen.
Also zwei Sachen dazu. Das eine, diese Szene, wo er kotzt, die fand ich irgendwie befremdlich, weil er davor schon Sachen gemacht hat, wo ich dachte, warum kotzt du jetzt erst? Ja. weil er davor auch Sachen gemacht hat, die ich auch noch in Anführungszeichen grausamer fand. Was ich hingegen ganz gut finde, es gibt eine Szene, die kann man, glaube ich, hier grob beschreiben, weil da gibt's auch schon offiziellen Sneak Peek zu, wo er halt jemanden befragt. Und er stellt sich halt da in Anführungszeichen ein bisschen dumm an. Also das, da merkt man halt, er ist halt kein Profi. Und das gefällt mir ganz gut, dass sie versuchen zumindest, ihm noch so ein bisschen die, so, ja, den Everyman in ihn drin zu lassen. Das wird aber oftmals auch wieder vergessen und kommt dann immer wieder zum Vorschein nach dem Gefühl, wenn es die Dramaturgie gerade benötigt. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube nämlich ganz ehrlich, gib mir einfach eine Szene, wo er so irgendwie so über sich hinauswächst und dann kaufe ich dem auch ab, dass er halt einfach jetzt, was ich, Superman ist und Alina Mad. Das würde mir, glaube ich, mehr gefallen als dieses, diese Möchtegern-Tiefe, die der Film aber letztlich nicht bietet, weil das ist einfach zu wenig. Du kannst mir nicht zeigen, dass der irgendwie 3-4 Leute abknallt und beim fünften dann plötzlich, den er auch noch relativ unsichtbar, nenn ich es mal, dann tötet, dann plötzlich Gewissensbisse bekommt. Mhm. Das kaufe ich dem Film nicht ab. Das ist ein bisschen unelegant, muss ich sagen.
Ja, wie gesagt, das ist der Punkt, da habe ich echt gedacht, so da hätte ich auch ehrlich gesagt von Wu mir mehr erwartet und würde fast sogar denken, dass da eines der größten Beine ist oder einer der größten Pferdefüße, den dieses Gimmick, wir drehen einen Stummfilm sozusagen, also einen, in dem nicht gesprochen wird. Ich habe so das Gefühl, das hätte man mit, da hätte man einfach ein paar Dialoge gut gebrauchen können. Also von, nicht nach dem Motto, versuchen Sie es nicht zu verstehen, Sie müssen es fühlen, aber ich hätte mich gefreut, wenn man diesen, also es ist ja immer schwierig, den Film quasi zu dem wegzuentwickeln, was er denn ist, und man versucht, was Besseres draus zu stricken, aber das hätte ich noch so als Facette mir gerne angeschaut. Wie macht er das visuell? Wie macht er klar so diese doch ja schon innere Unruhe, was jetzt auch bevorsteht? Also er wird ja dieser Countdown gemacht und ich meine, also ich sag's nochmal, der Plan, den ich ja jetzt nicht offenbaren will, der erscheint mir jetzt auch eher unlogisch, aber das ist jetzt bei John Woo jetzt auch nicht die größte Baustelle, die sollte man vielleicht nicht aufmachen.
Und vor allem ist es auch so, dass er ja, dieser Plan auch relativ amoralisch ist, weil letztlich wir ja auch sehen, dass dieser Plan dafür sorgt, dass auch unschuldige Leute bald sterben.
Ja, und ich hatte gleichzeitig das Problem, dass das ja eigentlich der Grund ist, warum er, jetzt kannst du auch rausschneiden, oder können wir auch rausschneiden. Erzählen wir jetzt, was eigentlich das Problem ist, warum er Rache üben muss?
Ach so, nee, das können wir sagen, das wurde überall schon propagiert, dass sein Sohn gestorben ist. Gut. Das ist jetzt wirklich nichts Besonderes.
Also,
wenn ihr euch jetzt beschweren wollt, dann nicht bei uns, das steht überall. Wenn ihr den Film googelt, das ist der zweite Satz, der da steht. Also, und seien wir ganz ehrlich, ist halt ein Rachefilm. Also, das ist jetzt.
Ja, genau, er wird sich nicht rachen, weil er irgendwie, es ist jetzt nicht, er hat mir den letzten Hamburger weggegessen. Also
ich habe gesagt, ohne Zwiebeln.
Ja, genau. Ich möchte jetzt frühstücken. Warum kann ich denn jetzt 2 Minuten später nicht frühstücken? Falling Down, falls jemand die Reminiszenz nicht versteht. Nee, also ich war tatsächlich überrascht, weil ich noch das Gefühl hatte, es geht um beide, also um Frau und Kind. Jetzt ging es dann nur um Kind. Und das, jetzt spoilere ich aber wirklich, weil ich glaube, in der Berichterstattung ist nicht klar, warum dieser Sohn oder wie dieser Sohn stirbt. Aber er stirbt ja nicht bei einem Überfall, wie bei zum Beispiel, wie heißt der, Gesetz der Rache, also Law Abiding Citizen mit Gerard Butler, also so ein Vorsatz, sondern es ist ja eher ein Querschläger.
Wie bei Punisher quasi. Ja, wie der Punisher von Jonathan Hensley mit Thomas Jane, wo auch die Familie ins Kreuzfeuer gerät.
Genau.
Unverschuldet.
Ja. Genau, da ist ja quasi, aber Frank Castle ist ja Agent, das heißt, das kann ja schon mal passieren. Aber hier ist es ja wirklich, Joe Somebody hat einen ganz normalen Beruf und feiert gerade irgendwie Weihnachten und dann passiert halt so ein Upsi, also ohne das jetzt, also natürlich als Vater
schon wieder passiert.
Von 2 Kindern ist auch schön, warum hat er nicht den Sicherheitsknopf da in seiner Knarre gedrückt? Aber ist nicht der Plan perfide, den er dann schmiedet? Also ist das nicht genau das, was er dadurch ja quasi wieder provoziert? Das ist so das, was ich dachte. Und dann gibt es ja am Ende so eine Szene, wo du denkst, Alter, also es wäre jetzt angebracht, also er will ja irgendwie helfen, aber tut's ja gar nicht. Und da dachte ich, da gerate ich so ein bisschen an meine moralischen Grenzen, was ich noch so in einem Revenge-Flick natürlich irgendwie tolerieren muss. Aber da dachte ich, das gefällt mir gar nicht, dieser Aspekt. Du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, ob wir das spoilern können, aber.
Ja, du meinst, also man kann ja sagen, dass es gibt am Ende ist so wie diese, ich nenne es mal Videospiellogik, am Ende erwartet dich der Endboss.
Ja, genau.
Und vor dem Endboss gibt es einen Zwischenboss. Dann nennen wir es einfach mal so.
Das macht der Film ja sogar relativ eindeutig, dass er dann klar macht, ja, nee, das ist schon okay. Ich fand tatsächlich eine Szene vielleicht 5 oder 10 Minuten vorher schwieriger. Wie sage ich okay. das denn jetzt? Also es steht ja wirklich in seinem Plan, ich spoiler jetzt, also Spoilerwarnung, wer es nicht hören will, soll kurz weghören. Da steht ja wirklich in seinem Kalenderplan, wollen wir einen Bandenkrieg anzetteln, Fragezeichen? Also das genau. ist so der Plan und denkst du, so, ja, aber das ist doch genau der Punkt, warum dein Sohn halt gestorben ist, bei so einer Bandenrivalitätsnummer. Also du bekämpfst nicht nur Feuer mit Feuer, sondern du provozierst das ja auch noch, indem du nochmal Öl ins Feuer gießt. Und das habe ich nicht verstanden. Und dann gibt es doch diese Szene, in der die Polizei dort ist und versucht halt zu retten, was zu retten ist. Und da wird halt quergeschossen, geballert. Und er will doch die eine Polizistin, ja, erst will er irgendwie helfen, aber dann ja auch nicht so richtig. Und das fand ich schwierig. War ich wirklich schwierig. Weil ich dachte so, aus dem Arsch gezogen ist ja sowieso dieses, ich mache jetzt das, was die Polizei sich nicht traut oder was sie schon längst hätten tun müssen. Das war ja mit dieser Detective-Nebenfigur, das hatte ich überhaupt nicht gebraucht. Aber das war so der Moment, wo ich dachte, jetzt verlierst du mich ein bisschen, was das Moralische angeht.
Ja, ich muss auch sagen, es wirkte auch so ein bisschen so pflichtschuldig. Also er zettelt diesen Bandenkrieg an und in diesem Bandenkrieg sterben auch Unschuldige, also Polizisten. Und er ist ja auch dabei und versucht dort Leuten zu helfen und schafft es aber halt nicht. Und ganz ehrlich, dieser Gesichtsausdruck, wo du denkst, so ja, es tut ihm leid, aber er muss halt seiner Mission folgen, weil er kann nicht anders, bla 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 und gut ist. Das ist halt wirklich Business as usual und das muss man auch sagen, da hätten auch Worte nichts geholfen. Das ist einfach nur schlecht erzählt und für meinen Geschmack auch nicht wirklich konsequent genug. Was ich auch schwach finde, ich habe ja schon gesagt, Videospiellogik, es gibt halt quasi so eine Art Endgegner, also so eine Art Oberbösewicht. Dieser Oberbösewicht zeichnet sich dadurch aus, er hat die meisten Tattoos. Das kann man so sagen. Also die Bösewichte, das sind so Gangs, inspiriert von dieser wahren hispanischen Gang, dieser MS-13. Und die sind halt Abziehschurken. Das ist halt so, wie wir Kleinbürger uns halt so Gangs vorstellen. So wird das gemacht. Ist gut und schön. Aber ich muss auch sagen, wenn es dann endlich dazu kommt, dass er seinem, ich nenne ihn mal Nemesis, gegenübersteht, dann ist das, verpufft das so. Da fehlte mir dann wirklich der richtige Payoff. Und das ist enttäuschend. Und am Ende geht Wu voll in seiner Melodramatik auf. Das darf man auch nicht vergessen. Der Film ist, wenn Wu Melodramatik wird, dann ist es auch melodramatisch. Ja. Und zwar auf Level 11 von 10. Das muss man mögen. Es wirkte auf mich teilweise unfreiwillig komisch, aber gut, ich bin auch ein Typ ohne Herz. Aber ich muss sagen, am Ende kam ich da auch raus und hätte mir wirklich gewünscht, dass es so ein bisschen auch einen richtigen Payoff gibt. Denn ob der jetzt am Ende den Oberschurken da umnietet oder irgendeinen anderen Typen von der Straße, das hätte keinen Unterschied gemacht für mich.
Ja, ich finde auch dafür kriegt dieser Gangster-Boss nicht genug Fleisch. Also der hat ja wirklich nur eine Handvoll Szenen und wird einmal mir irgendwie porträtiert als, ja, hat halt eine Freundin, mit der er irgendwie, die auf Heroin ist. Also ist ja auch immer sehr verantwortungsvoll, wenn man seinen Freunden das Zeug gibt, von dem man jedem abraten sollte. Naja, gut. Also darfst ja auch als Dealer nie dein bester Kunde sein. Und gleichzeitig dann ich weiß nicht, ob es ein Versuch sein, ihm eine Nuance oder ein bisschen eine andere Farbe zu geben, als er da dieses übliche, ich kümmere mich um meine Hood und die Kinder dort in der Hood, aber im Endeffekt sind das ja auch irgendwie gefühlt Eintreiber und Dealer für ihn. Es ließ mich ein bisschen ratlos zurück und deswegen ist für mich der auch von dir angesprochene sehr, sehr unbefriedigende Payoff, fand ich, dass ich am Ende dachte, ja, jetzt mach's halt zu Ende und dann läuft es auch sehr überraschungsarm. Die einzige Überraschung, dass ich dachte, dass der jetzt auch so richtig ich glaube, die Todesvariante, die den jetzt ereignet, also wirklich Hardcore-Spoiler jetzt, aber egal. Dauerspoiler-Sendung bitte in die Folgenbeschreibung. Aber das ist ja jetzt nichts, wo du so denkst, so, boah, das ist jetzt aber mal richtig gory und irgendwie so, wie wir das erwartet haben.
Wobei ich das gefeiert habe, das fand ich gut, weil das war so die Todesmethode, wo ich dachte, das ist so, da kann er seine ganze Wut mit rein.
Ja, das stimmt.
Das hatte schon was. Aber der ganze Weg dorthin war, also wie gesagt, die Action ist gut, das kann man nicht anders sagen. Es gibt Regisseure, die würden sich wünschen, so gut Action zu inszenieren wie John Woo, der hier wahrscheinlich nur mit halber Kraft zu Werke gegangen ist. Eine Frage. Du hast es ja gerade schon angesprochen zum Thema Gewaltgrad. Der Film hat eine FSK 18 Freigabe bekommen.
Hat mich ehrlich gesagt dann am Ende überrascht.
Ich glaube tatsächlich, die hatte auch vielleicht deswegen, wie der Film halt diese Gangs darstellt.
Ja.
Man kann da nämlich schon durchaus, es ist schon was, der Film ist schon sehr erzreaktionär. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, das absolut. Und ich glaube, dass die FSK in Deutschland grundsätzlich ein großes Problem mit diesen Rache-Dingen hat. Also ja. Ich glaube, diese Bronson-Dinger waren ja lange indiziert, diese Ein-Mann-sieht-Rot-Reihe, der Death Wish mit Bruce Willis, den ich nicht gesehen habe, der ist ja auch FSK 18, der Punisher war lange indiziert, der zweite glaube ich auch. Das heißt, diese Selbstjustiz-Sachen mögen die, glaube ich, bei der FSK gar nicht. Und vom Blutgrad muss ich ja wirklich sagen, dass die für mich ekligste Szene war, die Operation an seinem Kehlkopf da. Das fand ich, das hört ja einfach nie auf und das Geräusch dazu war... Aber der Rest verläuft jetzt so, gerade bei diesem Anteasern des Videotutorials, was er so mit dem Messer anstellen kann, dachte ich, das wird ja einfach, let the bodies hit the floor und lass die Gedärme tanzen. Und ja. Das müssen wir hier auch leider, wer jetzt richtig Bock auf irgendwie Terrifier 2 Sachen hat, das ist der Film definitiv nicht, muss ich sagen. Da ist schon Blut dabei. Es ist halt aber auch kein Heroic Bloodshed, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so wie früher, sondern es ist halt Bloodshed.
Genau, also irgendwie, weißt du, wenn ich an John Woo denke und an Ballern, dann denke ich automatisch immer an die Krankenhausszene aus Hardboiled.
Ja.
Und davon ist halt Stumme Rache ist halt weit entfernt. Das ist natürlich auch unfair, jetzt zu erwarten, dass genau das gleiche nochmal kommt. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn dieser Film in die Kinos kommt und da werden einige Leute reingehen, allein wegen John Woo, weil der hat einfach viele Fans.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Großteil wirklich befriedigt da rauskommt. Ich glaube tatsächlich, dass der Film, und ich fand ihn insgesamt nicht schlecht, aber ich glaube, der wird richtig hart auf die Nase fallen und der wird richtig fiese Publikumsstimmen abbekommen. Denn, ich fasse zusammen, es braucht Ewigkeiten, bis mal irgendwas Actionmäßiges passiert. Wirklich Ewigkeiten.
Ja.
Und dann hast du Action, die gut ist, aber die nicht brillant ist. Und bei John Woo, der nach 20 Jahren nach Hollywood zurückkehrt, ganz ehrlich, da hat man einfach eine gewisse Action-Brillanz erwartet und die liefert er hier einfach nicht.
Man merkt auch, dass er eine Sache wirklich noch nie so richtig, also ich kann mich zumindest jetzt nicht bewusst daran erinnern, außer in Paycheck an und natürlich Mission Impossible 2 an Motorrad-Auto-Verfolgungsjagden. Und hier gibt's auch mal so ein bisschen was mit Motorrad-Auto, aber sämtliche, ich glaube, es gibt zwei etwas längere Autoverfolgungsjagden, die sind, wenn es kracht, sehr griffig, sieht gut aus, gerade Slow-Mo, also Zack Snyder gefällt das. Aber wenn Autos Verfolgungsjagden fahren und du merkst so, Alter, die fahren da gefühlt mit 20 lang. Und das merkt man, das sieht man sogar im Kino, dass da wirklich langsam, also sie fahren nicht schnell. Da kann der Schnitt auch, und das muss man echt sagen, der Film ist nicht zerschnitten, das ist okay, aber du müsstest da wahrscheinlich sogar durch den Schnitt ein bisschen Dynamik reinbringen, damit du das kaschierst, und das tut er halt nicht. Ich finde, John Woo war schon immer jemand, der unheimlich gut Action-Szenen mit Schießereien choreografieren kann. Und da war ich auch echt, ich dachte so, als es dann so, da sind die Goons, da ist Brian, jetzt wird geballert, dachte ich, jetzt geht's los, jetzt geht's richtig, wo ist die zweite Wumme? Und dann dachte ich so, ach schade, das irgendwie hätte ich da, ich war schon nicht jetzt, dass ich dachte, ich kriege jetzt Face-Off Teil 2, sondern ich war schon nicht mit höchsten Erwartungen reingegangen, aber selbst die wurden da im Actionbelang ein klein wenig enttäuscht, weil wie gesagt, die Autoverfolgungsjagden sind nicht gut inszeniert im Sinne von, du hast echt nicht das Gefühl, dass da Tempo hintersteckt, und die Schießereien, die hat du schon x-mal besser inszeniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand den Film auch so vom Farbfilter-Look her wirklich sehr, sehr hässlich.
Er bekommt keinen Schönheitspreis, ganz klar. Und gerade so am Ende, wenn der Look wirklich so versucht wird, nochmal so ein bisschen grittier zu sein, und als es ist, wirkt es sehr, sehr erzwungen. Mhm. Aber ich muss hier nochmal was Positives sagen. Ich finde halt schon, dass der ganz tolle Elemente hat, was das Visual Storytelling angeht. Also es gibt auch Ideen. Also es gibt so eine schöne Szene am Schießstand, wie er da inszeniert, wie er schießt. Oder wenn du diese Montage hast, die ja wirklich sehr lang ist, da gibt's so viele tolle visuelle Ideen, die haben mir wirklich gefallen. Und es ist halt so schade, dass das alles nicht zu einer Klimax führt, wo ich sage, boah, das war jetzt ein richtig geiler Abschluss. Und das ist halt einfach auch zu lang. Also er fühlt sich halt, er geht 105 Minuten und er fühlt sich manchmal sogar doppelt so lang an. Und es ist schon irgendwie seltsam, einen Film, der so entschlackt ist, der aber diese ganze Phase dieser, wie Joel Kinnaman zum Rächer wird, so ausgiebig erzählt nonverbal, das ist schon seltsam, weil er auf der einen Seite so entschlackt ist, auf der anderen Seite so viel Zeit und Effort da rein investiert und es letztlich für mich nichts wirklich an Mehrwert gebracht hat. Und wenn du nichts mehr hättest, lieber Timo, können wir gerne zu einem Fazit kommen.
Ja, ich glaube, das ist so ein klassischer, funktioniert als 30-minütiger Kurzfilm besser. Mit dem Gimmick und so weiter. Ich will noch dazu sagen, das ist natürlich dann etwas schlüssiger. Also ich habe mir wirklich zwischendurch die Frage gestellt, wie wollen sie das denn jetzt machen, dass der jetzt gleich eine ganze Gang hops nimmt. Aber das wird dann ja, wenn du dich ein Jahr oder sagen wir mal netto warst, dann ja ein Dreiviertel oder ein halbes Jahr, wenn du dich da quasi einmal in Shape bringst und dir, wie gesagt, dank YouTube alles an Wissen aneignen kannst, was du brauchst, um eine paar Dutzend Männer kalt zu machen, das kaufe ich dann noch. Ich will wirklich nicht die Plausibilitätsschiene bei John Woo fahren. Das fand ich dann sogar schon recht schlüssig. Und ich muss noch eine Sache sagen, nach der Vorführung waren einige da, die Hauptdarstellerin ein bisschen kritisiert, die sei so schlecht gewesen. Ich fand die okay. Also ich muss das wirklich sagen. So, ich glaube, Schauspielen ohne Worte ist wahnsinnig schwer, wenn du jetzt nicht die Mimik eines Robert De Niro oder sonstigen hast, der das da irgendwie rausholen kann. Aber das waren von den Leistungen her, war das okay. Ich muss aber sagen, ich fand auch, weil der Referenzpunkt The Punisher vorhin war, der ist 20 Jahre älter, der ist auch slow-paced für einen Rachefilm, aber der gefällt mir dann nach wie vor noch eine ganze Ecke besser als Silent Night. Das war eigentlich schon mein Fazit.
Ja, kann ich so weit mitgehen. Ich fand es auch erstaunlich, dass Silent Night ein John Woo-Film ist, der aber tatsächlich näher an Punisher und Death Wish ist als an Hardboiled oder Face Off. Nichtsdestotrotz, ich finde, wenn man so Bock hat, mal zu sehen, wie man nonverbal erzählt, dieses Visual Storytelling, dann kann man sich ihn gerne angucken, aber man darf bitte kein wirkliches Actionfest erwarten. Der Film hat Action, das haben wir schon herausgestellt, die ist gut, die ist sogar vielleicht sehr gut, aber sie kommt einfach nicht an das heran, was man von einem John Woo erwartet. Dementsprechend für mich ein guter Film, aber gleichzeitig auch, bin ich ehrlich, eine Enttäuschung. Und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes passiert, denn, ich weiß nicht, ob du es wusstest, lieber Timo, John Woo arbeitet ja gerade an einem Remake seines Films The Killer für Peacock mit Omar Sy in der Hauptrolle und das klingt so abstrus, dass ich echt darauf gespannt bin, wirklich.
Und das ist so etwas, was schon so nach Streamingdienst klingt, mit so einer wirklichen, du hast das Gefühl, wir hauen einmal ein paar Namen internationaler Couleur in den Mixer. Das klingt fast eher nach Netflix, aber diesmal ist es Peacock. Ich bin echt gespannt. Ich mag ja The Killer sehr, sehr gerne.
Ja.
Ich mag ihn, es darf jetzt Dom nicht hören und auch Christoph nicht. Ich mag den auch sehr viel lieber als den Fincher Killer. Auch wenn man die natürlich nicht vergleichen kann, aber wenn ein Film halt gleich heißt, ne, dann drängt sich das auf.
Ja.
Ja, also du hattest gesagt, Enttäuschung. Ja, ich war auch ein mildes bisschen oder ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich aufgrund des Namens ein bisschen mehr erwartet hätte, obwohl ich geringe Erwartungen hatte. Und ich glaube, ich würde gerne den Feldversuch mit jemandem machen, der nicht weiß, von wem der ist und vielleicht John Woo gerne mag und würde ihm einfach mal den Film zeigen und dann fragen, und von wem meinst du, ist der? Ob er dann auf John Woo kommen würde, weiß ich nicht.
Ja, wobei ich ja immer so gefühlt habe, dass diese eine Szene, wenn dieser Papagei auf dieser Fensterbank sitzt, das ist schon so ein Anzeichen von John Woo, dass uns die lange Nase zeigt. Weil wir warten auf weiße Tauben und sie kommen nicht. Da kommen wir ja ein Papagei auf einer Fensterbank. Also.
Aber es war das Comeback der 9mm Beretta. Die mag ich ja in Filmen. Also ich bin jetzt kein Waffennarr, aber ich finde, das ist eine Waffe, da habe ich das Gefühl.
Hast du den Bravo-Starschnitt davon?
Nee, aber ich habe das Gefühl, das wäre eine Waffe, die ich checke. Also es gibt ja so Waffen, da denke ich manchmal, wie macht man das? Aber bei der denke ich so, die habe ich in so vielen Filmen. Also Lethal Weapon, das ist die Haus- und Hofwaffe von John McClane, zumindest in den ersten drei Teilen. Ich glaube in 4, 5 nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich verstehe die Waffe und weiß, wie sie funktioniert, obwohl ich sie nie in der Hand hatte.
Luke, lass das Lichtschwert sein. Nimm lieber eine Beretta.
Nimm eine 9mm Beretta. Die Italiener können bei Waffen nichts falsch machen.
Ja. Okay. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, dieses YouTube-Tutorial-Video, ja, Timo, vielleicht kannst du mir helfen.
Ja.
Ich möchte gerne ein kurzes Video haben, in dem mir erklärt wird, welche Reihe zuerst schlapp macht. Fast and Furious oder Saw. Wo könnte ich sowas finden? Hast du da einen Tipp für mich?
Das ist gut, dass du mich das fragst. Das könntest du bei uns finden, also bei uns, dem Telestammtisch. Denn wir haben einen Adventskalender für euch aus den Rippen uns geschnitten. Also wirklich mit Fleisch, Blut, Schweiß und Tränen. Und auch der eine oder anderen, wir verlassen gesammelt die Redaktion und treten zurück. So wie das in schlechten Fußballvereinen geführten oder in schlecht geführten Fußballvereinen auch gerne mal ist. Und dann sagt man 2 Stunden später, nee, Edgy Badge, wir haben uns doch wieder alle lieb. Spaß beiseite. Hört da unbedingt mal rein. Den könnt ihr bei YouTube sehen, den könnt ihr in einem Extra-Feed in euren Podcatcher der Wahl könnt ihr abrufen. Und wir haben wirklich da, da hat der Stu unter anderem wirklich eine tolle Palette an verschiedenen Fragen kreiert, die Redaktion finde ich mal sehr, sehr interessant, mal sehr, sehr witzig, mal sehr, sehr ernsthaft beantwortet.
Hört mal sehr, sehr kurz. Grüße an Sven.
Ja, es muss auch Mut zum Kurze. Also in der Kürze liegt die Würze, sagt man, glaube ich. Das sind 3 Euro in unser Telestammtisch-Podcast-Schwein. Mache ich aber. Nee, ist super. Also ich weiß nicht, ob du das manchmal auch so gemacht hast als Kind. Ich habe das früher gern gemacht. So mal 3, 4 Adventskalendertürchen aufsparen und dann am Samstag einfach 4, 5, 6, 7, 8 wegnatzen und danach richtig Bauchweh haben. Und das habe ich jetzt letzte Woche, ich habe mir den 4., 5. und 6. Dezember hintereinander weggehört und ich hatte so Bock noch auf 7 und 8 und musste sagen, nein, die gibt's ja erst morgen. Denn das ist das Schöne, bei unserem Adventskalender kann man ja nicht vornaschen.
Ja. Bei uns war es immer so, also meine Mutter hat mir immer selbst einen gebastelt und da gab es auch keine Kekse oder Schokolade, da gab es immer so kleine Geschenke, immer so wirklich ganz, ganz kleine, so ein Kugelschreiber, aber es gab auch immer jedes Jahr 2 etwas größere Geschenke und zwar gab es immer einmal einen Kinobesuch, da war ich ganz stolz drauf und auch immer einen Ausflugsbesuch, also war mal ein Zoo oder mal am Flughafen besichtigen, das weiß ich noch, deswegen hatte ich immer sehr viel Freude mit meinem Adventskalender, muss aber sagen, dass ich es mehr als einmal diesen Adventskalender schon natürlich am ersten Tag komplett geplündert habe und dann immer so getan habe, guck mal Mutter, hier Türchen 3.
Selbstverständlich. Also bei den, gerade bei diesen billigen 24 Türchen Schokokalendern, einfach mal ein bisschen schütteln, dann fallen die Sachen eh raus und dann kannst du sie so unten aus dem Rand rausnehmen. Ja, oh, das hätte ich jetzt, so wenn uns Kinder zuhören bei Silent Night, könnte das ja durchaus sein, habe ich jetzt den Eltern den Adventskalender für die Jahre versaut. Ja, müsst ihr einfach selber basteln. Wie ist du es, Mama?
Genau. Weißt du, andere Podcasts hat der Service, wüsste nicht, der Telestammtisch, hier kriegt ihr alles geboten.
Alles.
Kritik und Erziehungstipps.
So ist es.
Trotz allem machen wir jetzt mal den Deckel drauf. Wir haben genug gesagt zu Silent Night, zu Adventskalendern und zu John Woo. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem auf unserer eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, Timo. Und ich sage tschüss. Und Timo, dir gebührt das letzte Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.